Ja, hallo und herzlich willkommen. Bevor es mit Sanierungsfall losgeht, hier noch ein kleiner Sponsoring-Hinweis. Sie sind im Farben- oder Bodenbelagsgroßhandel unterwegs oder Hersteller im gestaltenden Handwerk? Dann kennen Sie genau dieses Problem. Unzählige unterschiedliche Stammdaten, Formate, Versionen und ein riesiger manueller Aufwand. Genau hier setzt XPIM an, die branchenweite Stammdatenplattform des GHF. XPIM verbindet Hersteller und Großhändler und schafft damit eine gemeinsame, hochwertige Datenbasis über alle Kanäle hinweg. Hersteller übermitteln ihre Daten einfach und ohne Anpassungen. XPIM sorgt dann für die automatisierte, individualisierte Ausspielung zu allen angeschlossenen Großhändlern. Und zwar immer konsistent und immer aktuell. Ja, und der Großhandel, der bekommt saubere, harmonisierte Daten exakt im eigenen Zielformat für ERP, Shop oder PIM komplett und ohne Zusatzaufwand. Das Ergebnis? Schon jetzt über 1,2 Millionen Datensätze mit 952 Attributen. Dazu jede Menge intelligente Algorithmen, alles sauber, tagesaktuell und vollautomatisiert. Und das Beste, XPIM ist nicht gewinnorientiert, sondern stärkt als Tochter des GHF die gesamte Branche. Wenn Sie jetzt mehr erfahren wollen darüber, und wenn Sie Ihre Datenprozesse endlich automatisieren möchten, besuchen Sie einfach xpim.de, also xpim.de und sprechen Sie mit dem Team, wie Sie XPIM nutzen können, um Ihre digitale Sichtbarkeit und Ihre Effizienz zu steigern. Sanierungsfall, der B2B-Podcast vom GHF für die Renovierungs- und Sanierungsbranche.
Mit Bergfeld
und Lange.
So, hallo zusammen. Moin, moin Jochen.
Hallo Bert. Zweite Episode Sanierungsfall. Wurde auch wieder Zeit, dass wir uns zusammensetzen.
So ist es.
Worum geht's in der zweiten Episode?
Ja, wir beschäftigen uns mit einem Thema, was gefühlt alle beschäftigt, von Industrie über Großhandel bis hin zu den Finanzmärkten, das Thema KI. Und die Frage, die wir beide heute erörtern wollen, ist, kann ich als Großhandel eigentlich überleben ohne KI-Einsatz? Werde ich also zum Sanierungsfall, wenn ich auf KI verzichte? Und dazu, Jochen, hast du jemanden eingeladen heute, ne?
Genau, bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, kurz nochmal einen Blick auf die erste Episode. Da war unser Thema Messen in der Branche. Brauchen wir sie noch oder nicht? Wir hatten uns zur ersten Episode eingeladen, Sonja Wedell-Castellano von der Deutschen Messe und Volker König von der MEGA. Spannendes Thema, sehr spannende Diskussion und am Ende würde ich sagen, wir haben die Messen gelesen. Wir gehen davon aus, dass die Episode zum Thema KI genauso spannend wird und damit das auch so ist, haben wir uns wieder einen Gast eingeladen. Das ist Thomas Mix von der DIM-Abteilung, von der DIM-Agentur. Guten Morgen, Thomas.
Thomas, guten Morgen.
Moin Bert, moin Jochen.
Der Thomas kennt sich aus in der KI, deswegen haben wir ihn eingeladen. Er hat BWL und Informatik studiert, hat sich viel mit Marketingautomation beschäftigt, hat unter anderem bei Coca-Cola gearbeitet und schon viele, viele Jahre auch in der Branche unterwegs, hat viele Unternehmen beraten und für sie gearbeitet und in den letzten Jahren auch vor allen Dingen im Fokus KI. Thomas, magst du noch ein paar Worte zu dir und deiner Person und deiner Tätigkeit sagen?
Ja, sehr gerne. Erstmal vorab darf ich euch vielleicht loben, einmal für euren wunderschönen Podcast. Ich habe die erste Folge, es ist ja mutig, so ein Projekt zu starten. Ich habe mir die erste Folge mal angehört. Ich war mir nicht sicher, ob das jetzt so eine Produktshow wird, aber ich fand das richtig investigativ, was ihr da gemacht habt. Ihr hattet tolle Gäste Und ich fand es sehr unterhaltsam, informativ. Ich fand, es war ein richtig guter Podcast, konnte man sich gut anhören. Von daher, die Latte liegt hoch. Ich kann heute nur versagen. Und ja, also zu meiner Person, Thomas Mix. Ich bin unter anderem Founder vom Startup Closive.ai in Düsseldorf. Wir bauen da KI-Chatbot-Lösungen für die Interior-Branche. Und um meine Philosophie vielleicht ein bisschen verständlicher zu machen, zitiere ich da gerne den Josef Weizenbaum, der leider vor kurzem verstorben ist. Ein KI-Pionier, der hat den schönen Satz geprägt: Wir wissen nicht, wohin die Reise geht, geschweige denn, wer fährt. Und meine Aufgabe habe ich mir so als restliche Lebensaufgabe gesetzt, dass ich den kleinen und Mittelstandsunternehmen helfen möchte, dass sie nicht am Bahnsteig stehen und den KI-Schnellzug an sich vorbeifahren lassen und hinterher winken, sondern dass sie mitfahren dürfen, vielleicht auch vorne auf dem Führerstand. Also die Reise ist spannend, die ist gestartet, die ist schnell. Und ja, wir versuchen mit unseren Produkten und unserer Beratung die Unternehmen in der Branche KI-tauglich zu machen.
Okay, wir sprechen heute auch über KI, weil wir, Bert und ich, das Gefühl haben, wir sind ja viele in der Branche unterwegs, reden mit allen wichtigen Leuten auf allen Wertschöpfungsstufen, dass KI, wenn man mit jemandem über KI spricht, sagt eigentlich jeder, ja, KI. Also ich habe mir mal so, mir ist eingefallen, KI kann man auch, steht dafür, kann ich. Jeder sagt KI, kann ich. KI, das mache ich. Ich benutze ChatGPT zum Beispiel und mein Googlen ist jetzt KI geführt. Aber das ist natürlich nicht alles. Und wenn man mit den Leuten ein bisschen näher spricht, kommt man schnell zu dem Punkt, dass eigentlich das eine so große Welt ist, die viele noch nicht kennen. Und wir wollen, Bert, heute erstmal überhaupt besprechen, was ist denn KI überhaupt? Viele Leute wissen gar nicht, was KI richtig bedeutet, woher es kommt und wie sich's entwickelt hat. Dann wollen wir gucken, auf welcher Entwicklungsstufe sind wir jetzt? Da kommt dann Thomas auch ins Gespräch. Und dann wollen wir natürlich gucken, wie sind die Einsatz- und Anwendungsfelder in der Branche? Richtig, Bert?
Ja. Also das Thema KI oder generative KI, wie es dann ja auch in der Langform verwendet wird. Die Frage ist einfach, was ist das überhaupt, Thomas? Also wie kann man das mal für Normalsterbliche oder Nicht-IT-Spezialisten eigentlich definieren? Ich habe mal mir sagen lassen, ja, grundsätzlich ist KI ja auch Statistik. Das ist sicherlich auch so. Und wo liegen eigentlich die Unterschiede zwischen einem KI-Modell und einem klassischen Algorithmus?
Also KI, viele kennen den Begriff oder unterscheiden zwischen dem Begriff AI und KI. Also AI ist ja die englische Form, Artificial Intelligence, und KI ist die künstliche Intelligenz. Und das war immer schon ein wesentlicher Bestandteil der Digitalisierung, so wie Automation, Cloud Computing, war immer KI ein Thema und ist aber aktuell ein brennend heißes Thema. Und ich finde es halt auch ganz spannend, warum ist das jetzt gerade so, dass wir da jetzt auch eine ja so eine Geschwindigkeit haben und alle sich überstürzen mit dem Thema KI. Und wenn wir von KI sprechen, genau wie du das gerade auch richtig sagst, Bert, reden wir hier in der Regel immer von generativer KI. Das heißt also, so ein ChatGPT ist für uns alle KI. Es gibt aber auch Machine Learning, und das Machine Learning funktioniert wieder ein bisschen anders als die generative KI. Generative KI trennen wir auch nochmal zwischen der textgenerierten KI und einer Bild- und videogenerierten KI. Und das Machine Learning ist auch schon viel, viel älter. Das gibt's auch schon lange. Nur wir haben aktuell halt die Geschwindigkeit da reinbekommen. Das liegt eigentlich so an zwei interessanten Parametern. Einmal, dass ChatGPT in den Markt gekommen ist und dass wir, bevor ChatGPT in den Markt kam, dass wir die sozialen Netzwerke haben. Weil wenn man sich einfach mal überlegt, Twitter hat gebraucht, um 1 Million User zu bekommen, haben die 2 Jahre gebraucht. ChatGPT hat für die ersten 1 Million User 5 Tage gebraucht. Diese unglaubliche Dynamik, die unglaubliche Geschwindigkeit, die kam einfach daher, weil es soziale Netzwerke gab, die das einfach gespielt haben. Und wir werden gerade bombardiert von, guck mal, das kannst du machen und das kannst du machen. Und ChatGPT hat halt da das ist ein Large Language Model, ein LLM. Das heißt also, ChatGPT versteht Sprache, ChatGPT kann sprechen, kann Texte erzeugen. Und das ist für uns so magic, dass wir alle irgendwie das Gefühl haben, Mensch, jetzt fängt der Computer an, uns zu verstehen. Und jetzt können wir mit dem reden. Und das hat natürlich so eine gewisse Dynamik. Und das Schöne ist, dass diese Systeme jetzt einfach zu bedienen sind. Früher war das Thema KI eigentlich was für Konzerne. Es waren hochkomplexe Themen. Es war auch extrem teuer. Heute kann jeder sich einen ChatGPT-Account anlegen und kann loslegen. Das heißt, die Preise sind niedriger. Der Zugang ist für Leute, die nicht programmieren können, da. Und dadurch haben wir natürlich diese Geschwindigkeit. Und eine KI, kann ich vielleicht gleich auch noch ein bisschen was zu erzählen, wie die lernt und wo die draufbaut, aber die Geschwindigkeit ist halt das Spannende und jeder kann es jetzt nutzen. Es ist frei nutzbar und es kommen immer mehr Systeme dazu und für alle kleinen Nischen gibt es kleine Lösungen.
Also ich habe mir das mal so versucht für meinen kleinen Nicht-IT-Kopf zu merken, indem man sagt, okay, KI-Modelle basieren ja auch auf statistischen Werten, das heißt Zugriffswerten, auch die Daten, die verwendet werden, wie oft werden diese Daten verwendet, also ein Stück Statistik ist ja sicherlich da drin. Und Algorithmen sind ja grundsätzlich immer für, also wir reden über Daten, über Datenqualität, mein Lieblingsthema, Datenqualität, Datenquantität, die ich einfach brauche, um vernünftige Modelle aufsetzen zu können, damit ich auch ein richtiges Ergebnis bekomme oder ein brauchbares Ergebnis bekomme. Und Algorithmen sind für mich eben für geordnete Datenkolonnen und eine immer wiederkehrende Logik, die da eingesetzt wird, und KI eher für ungeordnete Datenstrukturen, die eben in der Lage sind, sich dennoch das Richtige an der Stelle rauszusuchen. Kann man das so laienhaft ein bisschen zusammenfassen?
Absolut. Also ein Algorithmus geht immer nach einem, wie der Algorithmus schon sagt, nach einer mathematischen Formel vor. Jetzt müssen wir, vielleicht kann ich eine ganz Mini-Exkursion machen, wie bitte, lernt ja überhaupt so eine KI? Ja, also wie ChatGPT, wie wird die trainiert? Das heißt, das ist jetzt ein Textmodell. Und jetzt nehme ich mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt ChatGPT einsetzen möchte, um herauszufinden, ist das eine Spam-E-Mail, die ich da bekomme? Also man kann ja bei Microsoft zum Beispiel, bei Outlook, kann man eine KI verwenden, die dann sagt, okay, ich filter dir mal die Spams raus. Und um so eine KI zu trainieren, den lege ich dann mal 1 Million Spam-E-Mails vor und sage dem, das ist eine Spam-E-Mail. Und dann versucht er, ein Muster dahinter zu erkennen. Und dann lege ich ihm 1 Million E-Mails vor, wo ich sage, das sind keine Spams. Und dann versucht er selber zu lernen, wie diese Muster sind. Er lernt nur nicht komplett eigenständig, sondern da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die diese KI trainieren. Ja, das heißt also, wir haben in Schwellenländern, in Drittländern, haben wir rund 500 Millionen Menschen. Wir reden von 500 Milliarden Menschen, die in so Crowdworker nennt man das, die arbeiten für diese IT-Konzerne. Und geschätzt 20-25% dieser Menschen, die als Crowdworker arbeiten, das ist 500 Milliarden Menschen, wir reden jetzt also von 20%, rund 100 Millionen Menschen arbeiten für KI-Firmen weltweit, die nichts anderes machen, wie die KI zu trainieren. Die gucken sich Bilder an, um eine bildgenerierte KI zu trainieren und sagen, das ist ein Fußboden, das ist ein Laminat, das ist ein PVC-Boden, das ist ein Parkett, das ist eine Intarsie, und immer wieder klicken diese natürlichen Menschen diese Bilder an und trainieren die KI. Also so lernt im Prinzip eine KI, dass man ihr immer wieder beibringt, so sieht ein Boden aus. Und wenn die das dann irgendwann verstanden hat, hat die für sich auch erarbeitet, wie unterscheide ich ein Foto eines Laminatbodens zu einem Parkettboden. Der baut sich einen eigenen Algorithmus auf. Der stimmt auch nicht immer, was die machen. Also zum Beispiel kann passieren, wenn ich ChatGPT frage und sage, wie heißt denn die Hauptstadt von Australien? Dann kann es sein, dass ChatGPT denkt danach und sagt, ja, wenn ich gucke mir mal alle Texte zu Australien an und ganz viele Leute schreiben das Sydney rein, dann kann passieren, dass ChatGPT dir sagt, die Hauptstadt von Australien heißt Sydney. In Wirklichkeit ist es ja Canberra. Den Fehler macht es. Der Wahrheitsgehalt bei ChatGPT liegt ungefähr bei 60-65%. Das heißt also, die haben nicht immer recht. Der aktuell höchste Wahrheitsgehalt liegt bei dem LLM von Google, bei Gemini, weil der liegt ungefähr bei 90-93%. Das liegt einfach daran, dass Gemini sehr eng mit Google zusammenarbeitet und da ist der Wahrheitsgehalt einfach viel, viel höher. Das heißt also, die haben selber gelernt, was richtig und falsch ist und haben sich so eine Logik entwickelt und einen Algorithmus, der arbeitet halt ganz klar nach Ist-Wert, nach Zahlen, nach Vorgaben. Das ist so ein primärer Unterschied.
Aber ich meine, das ist für mich wirklich auch neu, das, was du gesagt hast, dass Millionen von Menschen manuell sozusagen eine KI trainieren. Also wenn ich jetzt mal übertreibe oder vielleicht übertreibe auch nicht und sage, gut, also am Ende arbeiten wieder Menschen in Billiglohnländern, in Schwellenländern daran, dass die westlichen Industrienationen ein Produkt bekommen, was perfekt ist und was in westlichen Ländern wahrscheinlich so gar nicht zu bezahlen wäre, wenn man es denn so umsetzen würde, indem man Menschen in Deutschland oder in Europa dran setzt, um das Ding zu trainieren. Das ist ja irre.
Ja, die verdienen so um die $6 die Stunde oder bis zu $500 im Monat und arbeiten halt für die Konzerne. Ich habe auch immer gedacht, wenn, also Schwellenländer, also ganz typische Länder dafür sind Bangladesch zum Beispiel, ja. Südafrika, Nigeria. Nigeria ist ja ein sehr, sehr junges Land mit über 100 Millionen Einwohnern und da arbeiten ganz, ganz viele Leute, Personen halt einfach wirklich für die IT-Konzerne. Und ich habe auch immer bis davor auch immer gedacht, die pflücken alle Baumwolle und irgendwie das ist so deren Einkunftsquelle. Nee, die arbeiten für die IT-Unternehmen, ja.
Erstaunlich. Also was die Fehlerquote angeht, da kann ich dir ja nur recht geben. Ich habe das gerade just hier heute Morgen selber erlebt. Mein Sohn ist gerade in einem Ort, der nennt sich Belvana. Kennst du Belvana? Kennt einer von euch Belvana? Ich habe es vorhin noch nie gehört. Es ist in Indien, ja. Und ich habe eben auch Google befragt, weil ich nicht wusste, wo ist denn das? Wo liegt denn Belvana? Und die Antwort von Google war, also du meinst wahrscheinlich Botswana. Ja? Also, Belvana kannte er gar nicht. Also irgendwie, man muss tatsächlich aufpassen, wenn man solche, und das sind ja, um da einen Schritt weiterzukommen, KI-Assistenten, nicht? Das sind ja einfach eben sogenannte KI-Assistenten, die Antwort eben vorgeben, produzieren, das Ergebnis reingeben. Und heute reden ja immer mehr Leute auch über KI-Agenten. Was machen die denn nun?
Ja, der Unterschied zwischen einem ChatGPT und einem Agenten, obwohl bei ChatGPT unter anderem gibt's auch einen Agentenmodus. Ein Agent ist in der Lage, halt recht komplexe, aneinanderfolgende Aufgaben zu erledigen. Also ein ChatGPT kann dir einen Text schreiben und ich könnte einen Agenten entwickeln, der dir einen Text durchliest, dann einen Textvorschlag macht und daraus beispielsweise in Zusammenarbeit mit deinem ERP-System ein Angebot erstellt. Also ein Agent macht etwas Komplexeres, also einen komplexeren Arbeitsaufgabe kann der erfüllen. Das heißt also, ein Agent kann auch aus mehreren unterschiedlichen KIs wiederum bedient werden.
Ja, also ich bin immer Freund von Beispielen. Ich hatte da vor einiger Zeit eine Veranstaltung, die ich besuchen durfte vom Institut für Handelsforschung in Köln. Da war ein Herr von der Rewe, Innovationsmanager, der dann dem Auditorium erklärt hat, pass auf, KI-Assistenten war gestern, wir reden über KI-Agenten und hat also tatsächlich zwei KI-Agenten Rewe intern, das heißt ein KI-Agenten Rewe intern, ein KI-Agenten Rewe extern, also für Kunden, vorgestellt. Und dieser KI-Agent für die interne Organisationsstruktur, für die Niederlassungsleiter der Rewe, hat also tatsächlich die Aufgaben, nicht nur die Anfrage beantwortet, sondern die Aufgabe gelöst. Das heißt, als Beispiel war, ein Rewe-Markt stellt also fest, dass irgendeine Kühltruhe komische Geräusche macht und wahrscheinlich demnächst den Geist aufgibt oder irgendwie eine Dienstleistung, einen Service braucht. Und man gibt eben sozusagen diese Anfrage in diesen KI-Agenten mit der entsprechenden wahrscheinlich Filialnummer und der Nummer der Kühltruhe, was auch immer. Und dieser KI-Agent sorgt dann dafür, dass ein Servicetermin stattfindet.
Das heißt also, er ist in der Lage, selbstständig dem Servicepartner, wenn die Daten natürlich hinterlegt sind, da gehe ich jetzt mal bei der Rewe von aus, schreibt selbstständig eine E-Mail und vereinbart einen Termin und ist sogar in der Lage, und das fand ich wirklich beeindruckend, selber zu telefonieren. Also irgendwo anzurufen, sich als KI-Agent Rewe XY vorzustellen und um einen Termin nachzufragen, um ein bestimmtes Produkt da im Service zu bearbeiten. Da fällt mir echt die Kinnlade runter, muss ich echt sagen.
Ja, das ist Wahnsinn. Wollen wir vielleicht nochmal, Thomas, sprechen über, auf welcher Entwicklungsstufe die KI gerade ist. Was kann die KI aktuell alles? Du hast ja auch davon gesprochen, dass man wirklich ja davor sitzt und baff ist, was sie im Moment alles kann. Was ist das gerade für eine Stufe? Wo sind wir gerade?
Also wir merken gerade, dass es immer speziellere KI-Lösungen gibt. Das heißt also, für alle kleinen Fälle gibt es jetzt eine KI-Lösung. Ob es in der Medizin zum Beispiel ist, dass man sagt, man hat da einen Assistenten oder einen Agenten am Laufen, der dann die Krankenschwestern unterstützt, die im Ambulanzbereich Unterstützungen bringt. Das heißt, die KI nimmt jetzt auch immer mehr Einzug in bestehende Systeme. Also zum Beispiel wäre SAP als ERP verwendet oder als CRM-System verwendet, der hat jetzt eine KI da mit drin. Das heißt also, der Einzug der KI in die Geräte, in die Softwarelösungen nimmt immer weiter Fahrt auf und halt das, was Jochen gerade auch schön beschrieben hat, das ganze Thema Agenten. Also, dass jetzt KIs aneinander geschlossen werden und dafür gibt es jetzt halt auch immer mehr so Midware-Systeme wie beispielsweise Make oder N8en, das ist ein deutsches Startup aus Berlin, wo du im Endeffekt verschiedene KIs miteinander verbinden kannst, so dass die zu Agenten werden. Also ein Beispiel, was wir jetzt in der Praxis schon umgesetzt haben im Bereich Boden, das ist für einen Raumausstatter. Da hatten wir die Situation, wir haben einen Chatbot entwickelt für die Homepage und da ist der Chatbot nachher hingegangen, hat erstmal Beratung durchgeführt und dann hat er dann auch mit dem Kunden einen Termin gemacht und was wir halt immer gemerkt haben, ist, wir müssen überprüfen, ob die Telefonnummer stimmt und ob er die E-Mail bekommen hat. Und dann haben wir halt hinter diesem Chatbot, der auf der Webseite ist, haben wir einen Telefonagenten geschaltet, also ähnlich wie das die Rewe gemacht hat, wahrscheinlich noch nicht ganz so komplex, aber es geht in die Richtung und dann hat der potenzielle Kunde, der dann also mit dem Chatbot geschrieben hat, der hat dann eine Minute später einen Anruf bekommen, auch von einem AI-Bot, der hat sich dann auch so zu kennen gegeben, hat gesagt, hallo, ich bin der AI-Bot von der und der Firma und sie haben gerade mit uns einen Vor-Ort-Termin gemacht zum Thema Sonnenschutz und ich wollte Ihnen den Termin gerade nochmal bestätigen und wollte fragen, ob die Adresse stimmt. Also er hat das wiederholt und das ist heute schon machbar, ohne dass das so aufwendig ist, dass wir da IT-Investitionen haben müssen. Ich weiß es zufällig, Rewe Digital kenne ich sehr gut und ich weiß auch, was die für Budgets haben. Ich weiß das auch, was Aldi hat. Lidl zum Beispiel, einfach mal um zu gucken, welche Möglichkeiten haben wir in unserer doch überschaubaren Branche. Lidl zum Beispiel baut gerade im Spreewald, also da, wo die Gurke herkommt, da bauen die gerade ja für 11 Milliarden Euro ein riesen Datencenter für die KI, also so ein Cloud Computing, denn darauf basiert im Endeffekt die künstliche Intelligenz. Aktuell sind wir da sehr, sehr abhängig von den Amerikanern. Wir sehen das ja auch, Amazon, der ehemalige Buchhändler, ist ja auch der größte Cloud-Computer mit AWS, Amazon Web Service. Und genau das Gleiche macht jetzt unser Discounter Lidl. Der geht jetzt auch da rein und wird uns nicht nur in Zukunft die Tiefkühlpizza anbieten, sondern halt auch sagen, hey, du kleiner Mittelständler, du Handwerksbetrieb, du kannst jetzt auch hier in Deutschland proprietär deine Daten halten und wir können die KI versorgen. Weil eins müssen wir verstehen, KI braucht unglaublich viele Datenmengen. Das ist so ein bisschen wie unser Gehirn im Computer. Unser Gehirn verbraucht, glaube ich, so um die 20% unserer Kalorien gehen ja nur in die Hirnleistung rein. Und genauso braucht die künstliche Intelligenz, braucht halt auch sehr, sehr viele Computerdaten. Und das ist ein Invest von 11 Milliarden Euro, die da investiert werden. Und ich glaube, 2027 wollen die auch schon am Start sein. Wir lösen uns also jetzt so langsam so ein bisschen auch von den Amerikanern da. Und Deutschland ist auch, was jetzt die KI-Entwicklung angeht, in der Grundlagenforschung auch einer der führenden Länder weltweit. Also ein ChatGPT ohne die Grundlagenforschung, die in Deutschland seit 2018 von der Bundesregierung angestoßen wurde und auch finanziert wurde, wäre ein ChatGPT gar nicht möglich. Also da wurde auch viel investiert und ist super spannend.
Bleiben wir mal bei dem konkreten Beispiel Chatbot. Verstehe ich das richtig, dass du mit deinem Team, mit deiner Agentur und mit deinen Startups entwickelst Chatbots?
Für die Branche, genau.
Kannst du uns und den Hörer mal ein bisschen oder die Hörer mal ein bisschen mitnehmen? Was bedeutet das? Ihr habt dann KI-Systeme und ihr promptet dann und dann habt ihr einen Chatbot?
Genau, also wir haben halt gemerkt einfach, dass auf den Webseiten, selbst wenn ein Handwerksbetrieb vielleicht gar nicht so viele Besucher auf der Website hat, dass aber viele Webseiten Zugriffe am Wochenende waren oder abends in den Abendstunden waren. Und was wir ja alle gewohnt sind, wenn wir auf eine Webseite gehen, wir wollen schnell eine Information haben. Und viele haben immer gesagt, ja, du willst lieber telefonieren mit einer natürlichen Person. Nein. Was wir herausgefunden haben, das ist gar nicht notwendig, sondern die Informationsgeschwindigkeit. Wenn du jetzt eine Frage hast, brauchst du schnell eine Information. Und aus dem Grund haben wir gesagt, wie schafft das ein Handwerksbetrieb oder ein Großhändler, der jetzt nicht den ganzen Tag auf seine Webseite schaut oder auch als Lieferant oder Hersteller, wie schaffe ich im Endeffekt dort einem Kunden innerhalb von wenigen Sekunden oder Minuten eine tolle Antwort zu geben oder eine Frage zu beantworten? Und das kriegt man im Endeffekt durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz in Kombination mit einem Chatbot auf einer Website wunderbar hin. Das heißt also, wir haben einen Chatbot entwickelt, der wird auf einer Website eingesetzt und dann kann ich als Kunde dem Fragen stellen und sagen, okay, und wir haben mittlerweile mehrere Zehntausende von Fragen werden im Monat gewälzt über unsere Chatbots. Und dann fanden wir das auch ganz spannend, wie dann gefragt wird. Also da sieht dann so eine Frage aus wie, ich habe einen neuen Fernseher, so einen großen LFD und jetzt scheint, wenn die Sonne scheint, dann spiegelt das immer so. Und jetzt muss dieser Chatbot in der Lage sein zu verstehen, okay, der hat gerade ein Problem, der braucht vielleicht Sonnenschutz. Und dann nimmt er auch diese Worte mit auf und berät ihn im Bereich Sonnenschutz.
Genau, an der Stelle frage ich mich immer, irgendwann schaltet ihr diesen Chatbot live und dann ist er auf der Seite von einem Raumausstatter, von einem Bodenbelagshersteller und dann stelle ich eine Frage, woher hat er diese Basisinformation, dass ich jetzt nicht ein Kunde bin, der ein Fahrrad kaufen will, eine Tischtennisplatte kaufen will oder einen Basketball kaufen will und mit Sonnenschutz, Laminat und anderen Themen anfange. Also ihr müsst doch eine gewisse Art von Vorleistung, Daten, Material haben. Wie ist das? Das ist ja auch für unsere Zuhörer interessant, wenn wir später kommen wir zum Thema, wie können die Unternehmen unserer Branche sich dem Thema KI nähern. Da haben ja viele auch Berührungsängste, KI auch im Unternehmen anzuwenden. Und sie wissen teilweise gar nicht, geht das überhaupt mit meinem Laden? Kann ich das überhaupt? Alle machen es, aber geht es auch bei mir?
Und bitte, Thomas, auf welche Datenbasis greift so ein Chatbot zu, um sicherzustellen, dass er nicht, ich sag mal, fantasiert?
Ja, da sprecht ihr einen sehr guten Punkt an und da ist auch der größte Painpoint, glaube ich, in der Branche. Wir haben einmal die Herausforderung, Jochen, du hast gerade von einem Fahrradhändler gesprochen, der hat, glaube ich, ein sehr überschaubares Produktangebot. Und wenn ich mir anschaue, so ein Raumausstatter zum Beispiel, der hat ein Produktportfolio, das ist erschlagend. Also der hat Insektenschutz, der hat Sonnenschutz, der hat Bodenbeläge, der hat Wandfarbe, der hat Tapete, der hat Gardine, der hat Polsterstoffe, der hat Ketteln. Und das war die große Herausforderung, wie kriegen wir überhaupt diese Daten hin und wo kommen diese Daten her? Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem in der Branche, dass wir im Endeffekt keine Daten, zentrale Datenscheibe haben, dass wir keine zentralen Datenbörsen haben. Oder es gibt ja einzelne Unternehmungen, die das machen. Wir zum Beispiel, ich glaube, XPIM ist ja auch einer der Anbieter, die mit einem PIM-System um die Ecke kommen. Also wir haben, um den Bot zu trainieren, brauchen wir drei Datenebenen. Wir haben das mal auf drei Datenebenen gebracht. Die erste Datenebene ist die Produktdatenebene. Das heißt, wir müssen Produktdaten haben. Wir müssen wissen, wenn da eine Brilux-Farbe verwendet wird oder Meistergold oder was auch immer, wenn das irgendwie verwendet verwendet wird, dann brauche ich diese Produkt- und Verarbeitungsdaten.
Oder Caparol oder Caparol, Dirken, ja. Oder.
Nee. Ja, da bist du besser drin. Also ich,
Brillux hören wir nicht so gerne.
Okay, nee, habe ich auch gar nicht sagen wollen. So, und neben dieser Produktdatenebene kommt dann die Verarbeitungs- und die Handwerksdatenebene. Dann kommen ja auch Fragen beim Chatbot an, wie zum Beispiel, muss ich denn meine Fliese rausschmeißen, wenn ich jetzt Parkett haben möchte? Oder ich habe einen Weinkeller, kann ich da Laminat verlegen? So, also das sind dann Fragen und dann muss der Bot auch verstehen, hör mal, Weinkeller könnte Feuchtigkeit sein, wie baue ich denn so einen Boden auf? Das heißt, das ganze Handwerkliche muss der auch noch machen. Also ich sage mal, so ein Fahrradhändler, der hat dann noch 3 Fahrräder dann da, aber dann war's das auch. So, und hier reden wir über Handwerk und wir reden hier über Boden. Also das ist ja alles gestalterisches Handwerk. Hier Farben, Hausfassade streichen und so weiter. Wir sind hier in einer Branche, das ist Hammer, was hier an Daten gewälzt werden müssen und was wir hier an Daten benötigen. Das heißt, neben den Produktdaten haben wir in der zweiten Ebene diese handwerklichen Daten. Kann ich eine Außenmarkise über 8 Meter über die Ecke machen und so weiter. Und als dritte Ebene haben wir dann noch die Verkaufsdaten. Das heißt, wie verkaufe ich denn einen innenliegenden Sonnenschutz oder wie verkaufe ich denn eine Wandfarbe oder einen Raum zu renovieren? Das heißt also, diese 3 Ebenen müssen wir mit Daten befüllen und dann müssen wir den Bot trainieren. Und da hapert es halt wirklich dran. Wir merken, so ein kleiner Händler hat gar nicht den Zugang, um an die Industriedaten zu kommen. Der sitzt dann da und sagt sich, ja, ich habe alle Marken, aber wie trainiere ich den Bot? Viele sind hingegangen und haben einfach nur mal die Webseiten gecrawlt, der Lieferanten, aber dann habe ich keine aktuellen Daten. Die Daten sind nicht ordentlich. Ich weiß auch nicht, gibt es das noch oder nicht? Oder da wurde vielleicht eine Ökofarbe entwickelt, die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Oder die Trocknungszeiten haben sich verändert, weil die Mixtur sich verändert hat, also Datenhygiene. Und das ist eine Riesenherausforderung. Da haben wir natürlich so einen kleinen Vorteil, weil wir jetzt für so viele Unternehmen schon arbeiten. Ich würde jetzt auch einfach mal behaupten, unser Chatbot ist in der Branche der meistgenutzte Chatbot. Und von daher haben wir da auch eine ganze Menge an Grundinformationen. Aber das Thema Daten, das bereitet mir noch Bauchschmerzen. Und da muss sich die Branche auch nochmal Gedanken drüber machen. Das fand ich damals schon. Ich habe vor 8 Jahren ein Omnichannel-System entwickelt, also die Kombination aus Online-Shop und auch stationärem Handel. Und da haben wir schon gemerkt, die Branche hat keine Daten. Und jetzt holt uns das ein, wo wir alle mit KI arbeiten wollen und merken, der Bot kann nur so schlau sein, wie die Daten, auf die er im Hintergrund zugreifen kann, auf die Trainingsdaten und so weiter. Und
also das heißt, Kampf um die Daten. Hört man ja auch immer wieder.
Und ich würde nochmal, Thomas, darauf zurückkommen, was du gesagt hast. Ein Chatbot, ein KI-Chatbot, der kann viel, aber auch nur so viel, wie die Datenlage es eben erlaubt. Aber meine Frage wäre mal, kann man mal eine empirische Daumenerhebung, was kostet denn so ein Chatbot, wenn ich ein fertiges Produkt kaufe, ungeachtet meiner Datenqualität? Du sagst, kleiner Händler kriegt die Daten nicht geregelt, kriegt die Aktualität nicht hin, das würde ich unterschreiben. Das ist kaum möglich. Auch mittlere oder größere Händler haben damit erhebliche Schwierigkeiten, weil sie natürlich auf Dritte angewiesen sind, nämlich auf ihre Hersteller. Und auch die haben ganz, ganz unterschiedliche Hygienefaktoren und Aktualität und auch Verständnis von Daten, ehrlicherweise. Aber fangen wir mal unten an. Was würde sowas kosten? Was heißt das heute eigentlich, zu sagen, ich als Raumausstatter, sage ich mal, oder als Maler habe einen eigenen Chatbot, ungeachtet, wo die Daten herkommen?
Also wir haben in der ersten Phase ein Onboarding. Das heißt also, da gucken wir überhaupt mal, wo soll der Bot eingesetzt werden, was für Daten soll er managen, wie sehen eure Kunden aus. Aber da geht man bei einem Onboarding, geht man so von 1.000 bis 2.500 Euro aus. Und dann habe ich einen Bot, der auf meiner Seite ist. Und dann brauche ich für den laufenden Betrieb zwischen 250 und 500 Euro, je nach wie viel kommuniziert der Bot. Weil es werden mit jeder Transaktion, das läuft über Tokens. Das sind dann halt diese Systeme, die uns jetzt in Zukunft auch Lidl anbieten wird. Da laufen dann über diese Server, werden halt diese Großrechner gestartet und dann wird die Konversation aufgebaut und wir zahlen dafür Token. Das heißt also, wenn ich richtig viel Traffic auf meiner Seite habe, dann kostet das vielleicht auch um die 500 Euro. Wenn ich jetzt nicht so viele habe, dann komme ich vielleicht mit 150 oder 250 Euro
im Monat hin.
Das sind die laufenden Kosten. Und dann wird der Bot auch immer weiter trainiert. Also man trainiert den ständig. Der ist nie fertig mit seinem Training, sondern man trainiert den, wenn wir einen Bot also ganz frisch auf die Webseite packen, dann lassen wir den erstmal 4 Wochen lang vom Inhaber erstmal austüfteln. Dann haben wir so einen Code hinterlegt. Wenn der eine falsche Antwort gibt, dann markieren die uns die falsche Antwort. Und wir gehen auch immer einmal im Monat mit dem Kunden über ein Dashboard durch und sagen, guck mal, was der da gesagt hat. War das richtig oder was soll er in Zukunft? Also wir trainieren ihn ständig. Aber von den Kosten her geht mal so von um die 2000 Euro aus und dann hat man schon einen Bot auf seiner Seite. Es ist richtig, dann ist die Frage, welche Daten haben wir? Also es ist ja nicht so, wenn die Industrie jetzt sagt, ich gebe euch keine Daten, dass wir nicht an Daten kommen. Also das heißt, wir können Webseiten crawlen, wir können PDF-Dateien, wir sind auch schon hingegangen und haben irgendwelche Verkaufsunterlagen gescannt, die uns denn der Händler zur Verfügung gestellt haben. Aber das ist natürlich Mittelalter, ne? Also ein Traum wäre für uns ein Zugriff auf eine Datenquelle, damit man mit aktuellen Produktdaten arbeitet.
Also ich merke schon, wenn wir darüber reden, müssen wir uns mal unterhalten darüber mit den Kollegen der XPIM, wie man diese Daten eigentlich nutzen kann, welche wir noch dazu wollen. Denn auch wir werden das Modell weiterentwickeln. Es geht um ESG-Daten, Nachhaltigkeitsdaten, CBAM, EUDR, auch wenn gerade alles verschoben ist. Die Daten kommen, die musst du irgendwann brauchen, ob viel oder wenig, egal. Und dazu kommen eben Daten, die wahrscheinlich ja in Verarbeitungsrichtlinien oder in technischen Unterlagen der Hersteller drin sind, die wir in großen Teilen ja schon haben, die man eben auch benötigt, um zu sagen, naja, kann ich jetzt ein Laminat in einem Feuchtraum verlegen?
Ja? Zum Beispiel. Also wir haben ja auch Bots hergestellt für Hersteller zum Beispiel und da wird es dann sehr technisch. Also da geht es dann um die Beratung von Handwerkern. Und was unser Bot zum Beispiel auch kann, er kann alle Sprachen. Also wenn der jetzt beispielsweise in München eingesetzt ist bei jemandem, der dann sagt, hier sind ja auch internationale Kunden, dann chattet vielleicht mal jemand, der da Englisch kann. Oder wir haben für einen Hersteller, der Bot, der wird in Holland eingesetzt, der kann alle Sprachen, das ist schon mal super. Und der kann auch immer die Sprache der anderen Seite sprechen. Wenn wir zum Beispiel merken, das ist jetzt ein B2B-Kunde, das ist zum Beispiel ein Architekt, der jetzt also ganz gezielt den Bot fragt und sagt, hör mal, wie ist denn da die Aufbauhöhe und entspricht das denn der Trittschallnorm DIN 4109, dann wissen wir, das ist jetzt kein Endverbraucher. Und dann antwortet der Bot automatisch auch mehr wie so ein Bauberater. Ja, und also das heißt, der Bot ist in der Lage, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, alle Sprachen zu sprechen und in diese Richtung zu gehen. Und neben dieser Produktdatenebene geht es halt auch wirklich um das Thema, wie verarbeite ich das, wie mache ich das? Und wir haben zum Beispiel Aufbauempfehlungen entwickelt für Hersteller und die sagten uns dann auch beispielsweise Cases, was uns aufgefallen ist, dass beispielsweise samstagnachmittags viele Architekten sind auch selbstständig, sind Freiberufler, die sitzen dann am Samstag da und sitzen auf den Plänen und überlegen dann bei einer Baurevitalisierung, wie kriege ich denn hier da einen neuen Boden rein und die Trittschallnorm gesichert. Und dann hat der die Möglichkeit, mit dem Bot auf einem extrem hoher Qualität zu agieren. Und da vielleicht nochmal neben den Stammdaten, die wir benötigen, brauchen wir von den Unternehmen auch immer gewisse Informationen, wie verkaufst du denn dein Produkt? Wie läuft denn da der Verkauf? Und das ist auch sehr chaotisch, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben da Workshops dann eingeführt und haben gesagt, okay, jetzt muss der Bot ja wissen, wie verkaufst du denn dein Produkt an einen Architekten zum Beispiel in dem Objektgeschäft. Und dann haben wir uns mit 8 Verkäufern getroffen und dann hat jeder Verkäufer uns einen anderen Prozess erzählt, wie er verkauft. Der erste fing dann an und sagte, ja, sag nie den Preis. Und dann sagt der zweite sagt, nee, ich sag immer nach 5 Minuten den Preis. Auf keinen Fall den Preis. Und dann habe ich gesagt, wie will denn eine KI irgendwie da ein System entwickeln. Ich muss dem doch systematisch sagen, wie er den Prozess baut. Und da habe ich gemerkt, das scheitert nicht nur an den Produkt- und Stammdaten, es scheitert auch daran, dass die Prozesse gar nicht so sind, dass ich die KI-tauglich mache, dass ich da einheitliche Prozesse habe oder dem erklären kann, wie man das macht. Und also ich merke, auf die Branche kommt wirklich etwas zu. Wir müssen über die Prozesse nachdenken. Wir müssen drüber nachdenken, wie kriege ich das alles automatisierter hin. Und es ist natürlich gerade auch eine spannende Phase, weil alle haben das Problem, Fachkräftemangel, es teilweise 4-Tage-Woche im Kopf oder wer arbeitet denn noch am Freitag um 16, 17 Uhr und kann einem Architekten Informationen liefern? Also es wird in Richtung KI gehen. Es wird mit den Daten, an den Daten wenn entweder scheitern oder daran, dass ich meine Prozesse nicht digitalisiert bekomme. Also das ist ein ganz spannender Punkt.
Eigentlich, also unsere Branche ist es ja gewohnt, seit vielen Jahren, Jahrzehnten, jeder rührt in seiner eigenen Suppe. Ja, und ich verstehe, dass große Hersteller oder dass jeder ein eigenes PIM-System braucht, wahrscheinlich ein eigenes Shop-System braucht, auf der Handelsseite aber im Rahmen der Zweistufendistribution, die ja eindeutig auch aufeinander angewiesen ist und auch diese Dinge gemeinsam eigentlich irgendwie beherrschen sollte, da müssen wir auf ein anderes Niveau kommen. Das ist die gleiche Diskussion wie bei XPIM. Lass uns was gemeinsam machen, weil die Frage ist doch tatsächlich, wer aus unserer mittelständigen Branche, und zwar auf Herstellerseite wie auf Handelsseite, will das eigentlich für sich alleine ernstzunehmend bezahlen und umsetzen können. Das Bezahlen ist ja noch das eine. Das wirklich umsetzen können, das schreit doch eigentlich, was solche Bot-Systeme angeht, nach einer Lösung, die sich mehrere teilen, ein fertiges Produkt, das man einsetzen kann auf seine Daten, auf sein ERP-System, auf sein PIM-System, wie auch immer, um eben ein besseres Ergebnis im Rahmen der Dinge, die da auf uns zukommen, was Kundenberatung angeht, was Fragen angeht, einfach zu erzielen, oder? Das macht doch Sinn, als wenn jeder versucht, irgendwas Eigenes zu regeln in der Erwartungshaltung. Ich kann's drei Gramm besser als der Nächste. Das wird ja nicht der Fall sein, oder, Thomas?
Absolut. Also wir haben Kunden in der Finanzdienstleistungsbranche, da würde keine Überweisung weltweit mehr funktionieren, wenn die so proprietär denken würden, wie das hier in der Branche ist. Also jeder denkt nicht Open Source, sondern jeder denkt für sich. Es geht ja nicht darum, dass man seine Entwicklungsdaten weitergibt, sondern es geht ja einfach darum, dass man so ein Datenkarussell baut. Und ich denke mal, vielleicht wäre der Ansatz auch, dass man mal so einen Datengipfel einfach mal zu einlädt und einfach mal sich hinsetzt und sagt, wie kann das denn aussehen? Weil wir brauchen uns doch nur anschauen bei den Finanzdienstleistern, wie die mit Daten umgehen und wie die untereinander Daten austauschen. Da geht es um Datenflüsse und die haben auch Lösungen gefunden, ohne dass die Sparkasse verrät, wie viel Prozent Zinsen sie für welches Produkt bekommt. Aber untereinander sind sie in der Lage, Daten auszutauschen. Sonst könnten wir nicht mit Aktien handeln, wir könnten keine Überweisungen tätigen. Oder auch im Pharmabereich und so weiter werden Daten zusammengelegt und da wäre vielleicht ein Datengipfel nicht verkehrt.
Thomas, ich finde diese Idee gut mit dem Datengipfel. Dann wird nämlich aus dem Schlagwort Kampf um die Daten wird eine vielleicht Datenkooperation oder Kooperation um Daten. Und das führt mich ein bisschen jetzt auch nochmal zurück zu der Frage. Wir haben jetzt über einzelne Anwendungen gesprochen, wie zum Beispiel der Chatbot, der eben auch auf Daten basiert. Und du hast auch angesprochen, Prozesse, Prozesse, Prozesse. Kannst du da vielleicht aus deiner Praxis Beispiele aus der Branche mal uns erzählen, wo Unternehmen auch an dich und die Agentur herantreten und sagen, oder mit dem Problem, mit der Aufgabenstellung ran, ich will jetzt meine ganzen Prozesse will ich ändern mithilfe von KI, weil wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es ja auch darum, nicht nur Einzelanwendungen wie ein Chatbot, wie vielleicht eine Reisekostenabrechnung, wie Einkauf, wie Logistik, wie Routen, wie Touren, sondern es geht ja einfach auch darum, die Basis, den Prozess meines Unternehmens sich neu anzugucken, oder?
Ja, gibt es, aber ich merke halt, dass die Vernetzung von komplexen Themen noch gar nicht der Fall ist. Es scheitert wirklich an den kleinen Ebenen schon. Das heißt, wir können noch gar nicht so komplexe Sachen abbilden. Also das merken wir einfach, ist die Datengrundlage nicht da, auch das Invest ist nicht da. Also man muss, das darf ja nicht verkennen, also wenn ich Rewe Digital mir anschaue, was sie da in Köln stehen haben oder auch so ein Aldi in Mülheim an der Ruhr, die investieren ja im dreistelligen Millionenbereich jedes Jahr und diese Gelder sind nicht da. Also unsere Kunden, das ist dann so ein Großhändler oder das ist auch ein Hersteller, aber die die sind nicht so weit, dass die kompletten Prozesse in einer KI abbilden. Es sind Einzelmaßnahmen, die da sind. Und was halt jetzt ganz, ganz spannend ist, was auf uns zukommt, das ist, und wir sind ja hier in einem sehr visuellen Handwerk unterwegs, es geht ja um Gestaltung, dass das ganze Thema Visualisierung über die KI. Das heißt also, die Herausforderung wird ja jetzt auch sein, wie kann ich meinem Kunden mit Hilfe der KI zeigen, wie das nachher aussieht? Oder wir können davon ausgehen, dass in Zukunft bei einem Großhändler oder bei einem Einzelhändler oder bei einem Handwerksbetrieb der Kunde da steht und hat schon mal komplett sein Wohnzimmer gestaltet über die KI, kommt dann mit dem Bild rein und sagt, so will ich das haben. So, das heißt also, das Thema Visualisierung ist ein Riesenthema in der Branche und da geht es auch wieder nachher in Richtung Daten. Und dass wir aber komplexe Aufbauten umgesetzt haben, das war noch nicht der Fall. Das heißt also, es endet immer damit, dass wir sagen, okay, wir können eine Anfrage machen, wir können automatisiert auch ein Angebot machen, wir können auch nachtelefonieren, aber höher waren die Ketten noch nicht gewesen und nicht länger.
Wobei, ich sag mal, bisher reden wir halt immer über Marketing und Vertrieb, sag ich mal, was den Einsatz von KI angeht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, der Handwerker ist ja aus Sicht des Großhandels sicherlich noch auch am Anfang bei dem Thema und auch noch nicht so weit, um zu sagen, dass diese KI-Anwendungen nun auf eine breite Masse an Nutzern treffen. Das wird sich ja Stück für Stück entwickeln. Auf der anderen Seite glaube ich, wenn man sagt, okay, wie verhindere ich denn, dass ich als Großhändler kein Sanierungsfall werde, wenn ich mich technischen Themen nicht öffne? Welche Prozesse, welche Anwendungen gibt es eigentlich, die auch einen wirtschaftlichen, also kostentechnisch einen Mehrwert haben? Also ich fand zum Beispiel sehr spannend, wir sind ja als Verband, der GRF ist ja als Verband auch in einem Berliner Spitzenverband zum Großhandel im BGA und innerhalb des BGA haben wir eine tatsächlich, und du hast es ja gesagt, es gibt keine Vernetzung, es gibt eine Forschungseinheit, eine Forschungsgesellschaft, die wir mitfinanzieren für den Großhandel. Zum Thema Großhandel und unter anderem hat eben die Uni in Würzburg jetzt vor kurzem in einer Veranstaltung eben eine KI-Lösung für den Großhandel vorgestellt zum Thema Bestandsoptimierung. Und das finde ich dann schon wieder, dann geht es darum, dass ich sage, ja, das macht jetzt keinen Umsatz, aber es wird mir in der Kostenentwicklung helfen. Also wenn ich durchschnittlich 10%, 15%, 20% Bestände reduzieren kann, weil eine KI-Lösung, die grundsätzlich jeder nutzen kann im Großhandel, die auf die eigenen Daten zugreift, was habe ich verkauft, wie ist mein Warenbestand, wie ist mein Sicherheitsbestand, wie ist der durchschnittliche Absatz und, wie sind meine Einkaufskonditionen, Daten. Aber viele haben diese Daten, wenn sie auch irgendwo schlummern, sofort zu einem schnellen Ergebnis kommen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Frage für den Großhandel, für die Branche. Welche Anwendungen gibt es, die mir wirklich schnell, in Anführungszeichen schnell, weiterhelfen, also Ergebnisse bringen in Richtung Kostenreduzierung? Wie siehst du das, Thomas?
Ja, also für mich sind das immer auch noch kleine Lösungen, also aber das Thema, ob es Reisekostenabrechnung ist, Routenplanung oder das Thema Ausschreibung. Also Ausschreibung ist auch so ein Riesenthema und da gibt es halt auch KI-Möglichkeiten, dass man also Ausschreibungen automatisiert, dass man Produkte analysiert. Was wir zum Beispiel gemacht haben, ist, wir haben uns mal angeschaut, so ein Einzelhändler hat teilweise bis zu 6000 verschiedene Tapetenmuster. So, und dann sind wir erstmal hingegangen und haben deren CRM uns mal ausgelesen, haben gesagt, welche Tapeten hast du denn jetzt erstmal verkauft? Und dann waren es nachher noch 40 verschiedene Modelle, so dass man im Endeffekt, das kann man natürlich wunderbar mit KI machen, dass ich also im Endeffekt auch mal Daten wälze, dass ich Renner- und Penner-Produkte, dass ich mich erstmal fokussiere auf bestimmte Produkte oder dass ich halt auch betriebswirtschaftlich ein Controlling entwickle. Und das sind halt auch KI-Lösungen, die auch immer mehr in den Softwareprogrammen jetzt zur Verfügung gestellt werden. Das heißt also, wie so ein SAP, die haben halt immer mehr KI mit drin. Ich glaube auch, wir werden in ein paar Jahren nicht mehr über KI sprechen, sondern KI wird überall drin sein. Jedes Handy wird KI, jeder Saugroboter hat KI und jede Software, die es dann noch gibt im Markt, die wird KI-gestützt sein. Das heißt, die bieten mir automatisch eine Konsolidierung der Daten an, die bieten mir automatisch an, dass die Daten miteinander verglichen werden, dass ich alte Daten aussortiere, Datenoptimierung, Routenoptimierung, Personaloptimierung, dass wenn ein Montagemitarbeiter ausfällt, dass das Team umstrukturiert wird. Das wird jetzt einfach kommen. Entweder kann ich dann mir solche kleinen KI-Agenten mit einkaufen. Es gibt mittlerweile auch schon Webseiten, da kann ich mir ein Telefon-KI kaufen. Das heißt also, das nennt sich Employees. Also ich kann mir KI-Mitarbeiter kann ich mir im Endeffekt suchen. Das eine, der macht für mich die Terminierung. Der andere macht für mich Outbound-Telefonation. Der andere macht für mich Buchhaltungsvorbereitung. Der andere macht für mich ein Controlling. Also das wird kommen. Entweder extern, dass wir es mit einbinden können in unseren Softwareprogrammen. Und die Softwareprogramme, die im Markt sind, die dann diese Schnittstellen nicht anbieten, damit ich mir die KI reinholen kann, die wird es auch nicht mehr geben. Das heißt, Open Source nicht nur im Datenbereich, sondern auch, ich brauche Softwareprogramme, die Open Source sind. Wir haben ja hier auch ein paar Softwareprogramme, die sehr stark im Markt genutzt werden und die müssen sich jetzt öffnen, sonst wird das nicht funktionieren.
Also, das heißt aber am Ende wieder das klare Signal auch an unsere Hörer, an den Großhandel, wer heute Nachholbedarf hat, und es gibt einen Nachholbedarf, war auch Thema bei uns auf der Jahreshauptversammlung, in IT-Systeme, in ERP-Systeme, in PIM-Systeme, in Daten, der muss sich bewegen. Ja, der muss sich bewegen, der muss nach vorne, weil ansonsten die Gefahr einfach sehr, sehr groß ist, dass das Geschäftsmodell erheblichen Schaden leidet. Nicht heute, nicht morgen, aber in einigen Jahren.
Ja, die Geschwindigkeit ist exorbitant hoch. Und ich glaube, was oft verkannt wird in der Branche, ist, man schaut sich immer so nach rechts und links um. Man kennt die alten, die Pappenheimer, die im gleichen Ort auch das machen. Aber wenn da mal irgendwo eine pfiffige KI-Bude, KI-getriebene Bude diesen Markt erkennt und aus Indien kommt oder wo auch immer, die kommen schon an die Daten. Also wir glauben immer, dass wir hier so safe sind und die kommen nicht an die Daten. Die kommen an Daten ran und dann ballern die hier einen Service rein. Das könnte zu einem Beben führen. Also A, merke ich, die Geschwindigkeit ist exorbitant und jeder muss einfach mal anfangen. Also ich sag mal, das ist zwar jetzt einfach, so ein Chatbot ist jetzt nichts Hochkomplexes, aber ich merke, wenn ich irgendetwas anfange oder ich mache mein Controlling, optimiere ich mal mit der KI oder lass da mal meine Kunden nochmal, die Kundenstrukturen uns nochmal anschauen. Also ganz viele Unternehmen, die gerade in der Nachfolgeregelung sind, die glauben ja, ich habe ja eine Kundendatenbank von 16.000 Kunden, was das für ein Wert ist. Ich glaube, wenn da die KI durchgeht, wird die schon mal sagen, 8.000 deiner Kunden sind bestimmt schon tot. Guck mal, was die für Vornamen haben, die gibt's doch gar nicht mehr. Und dann, oder da hast du zuletzt 1973 ein Paket verlegt und da war der Inhaber schon 83, der müsste jetzt 124 sein. So, also okay. Ich glaube, das heißt einfach mal, sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen, sich trauen, etwas zu machen, und ich glaube, das ist der richtige Weg. Viele denken immer, ich warte ab, und wenn es das dann gibt, eure PIM mit einem Bot dran und das funktioniert, und ich hatte jetzt nochmal Präsentationen bei verschiedenen Händlern und die sagten, ja, wir wollen jetzt erstmal abwarten, wie das bei meinen Kollegen läuft. Da ist halt so ein Zögern. Und ja, wir merken aber, das ist nicht so, also viele denken immer, die Digitalisierung ist so wie früher ein Faxgerät zu kaufen. Da habe ich jetzt. Und die Digitalisierung, du musst in die Prozesse denken, du merkst auf einmal, wie schlecht deine Daten sind. Es sind so viele Aufgaben, die auf dich zukommen, und von daher, ich kann nur jedem empfehlen, egal was, da jetzt mit anzufangen, einfach loszulegen.
Okay, das heißt, unsere, das war jetzt ja schon ein klares Plädoyer, klares Statement, Thomas, das bedeutet für unsere Ausgangsthese, wer sich jetzt nicht mit KI beschäftigt, egal, Hersteller, Großhändler, Fachhändler und auch Handwerker, die da draußen sind, Maler, Bodenleger, Parkettleger, Raumausstatter, wer sich jetzt nicht mit KI beschäftigt und sie nutzt, könnte Gefahr laufen, jetzt und mittelfristig zum Sanierungsfall zu werden.
Ja, und dem geht auch vieles verloren. Also wenn ich Daten wälze, die einfach alt sind, dann bringt das nicht viel. Und wir merken ja auch, wenn ich KI im Einsatz habe, zum Beispiel auch einen Bot zum Beispiel, ich mache damit auch relativ schnell ersten Umsatz. Also das heißt also, mir geht Umsatz verloren. Ich werde in Zukunft vielleicht den Anschluss verlieren. Es hat ja auch was mit dem Unternehmenswert zu tun. Ich kriege es auch optimiert. Wir haben alle das Problem der Fachkräfte. Ja, Fachkräftemangel ist da. Und die KI kann viele banale Dinge übernehmen. Das heißt, wenn ich nachher noch sage, ich sitze in meinem Büro, weil ich ja hier die Angebote erstelle und das nicht automatisiere, dann bin ich selber schuld. Ich kann in der Zeit auch auf der Baustelle sein oder mich um Kunden kümmern. Das heißt, uns geht ja auch ganz viel verloren oder viele banale Arbeit, wo ich gar keine Lust habe, wie abheften oder Sachen vorzubereiten, Routenplanung zu machen, Teamplanung zu machen. Wenn ich das jetzt nicht anfange, in die KI zu schieben, dann bekomme ich in Zukunft immer mehr Probleme. Die Babyboomer gehen jetzt in Rente. Das heißt, es rutschen immer weniger Fachkräfte nach. Und das Thema Fachkräfte, das Thema Effizienz, das Thema Kundengewinnung, der Kunde verlangt im Endeffekt auch, dass ich 24/7 irgendwie erreichbar bin, dass ich automatisiert eine E-Mail bekomme und so weiter. Und das kann ich heute schon abbilden. Da muss ich nicht noch warten.
Also ich glaube, einen Fehler sollten wir in der Branche nicht machen. Das Thema Fachkräftemangel oder demografischer Wandel. Jochen, seit wann ist das in der Branche Thema? Also seit 20 Jahren locker. Ja, ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren ging das Thema schon los. Leute, ihr müsst euch um eure Personalsituation kümmern. Es kommen halt immer weniger. Da kann ich mich erinnern, war schon die demografische Pyramide bei allen möglichen Veranstaltungen, wurde da gezeigt. Und jetzt sind wir mal ehrlich. Es ist relativ in diesem Zeitraum wenig bis gar nichts passiert, weil es den Einzelnen vielleicht dann doch nicht so betroffen hat. Und jetzt stehen wir und stehen viele Unternehmen ja genau vor dem Thema, dass sie sagen, die aktuelle Umsatzschwäche oder Umsatzstagnation im Markt ist sicherlich nicht schön, aber für mich aushaltbar. Ich muss halt mehr tun für den Umsatz. Mein Problem ist die Kostenentwicklung, okay. Und das andere Thema, was immer wieder kommt, ist Personal, Personal, Personal. Und wenn
absolut.
Wo sollen die Leute herkommen? Ich muss also effizienter werden. Ich muss mit weniger Menschen in meinem Unternehmen effizienter werden, mehr Umsatz machen und höhere Erträge oder die Erträge erwirtschaften mit weniger Personal. Und da brauche ich natürlich Automatisierungshilfe in jeglicher Form. Und dazu hilft und wird eine KI unumgänglich sein. Ich glaube, dass die Produkte, genau wie ein Shop, der vor 10 Jahren noch oder 8 oder 7 viel, 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 viel Geld gekostet hat und heute sehr einfach machbar ist, auf der ersten Stufe sehr preiswert ist oder erstmal anfängt zu counten, wenn auch wirklich Traffic drauf ist und wenn Umsatz drüber läuft, dann fängt er an, Geld zu kosten, aber erst einmal einfacher und preiswerter machbar ist, als es denn vor 7 oder 8 oder 10 Jahren war. Ich glaube, dass es für Standard-KI-Produkte ähnlich laufen wird. Aber man muss sie haben. Und es dazu brauche ich mein IT-Umfeld.
Ne? Es geht ja auch ganz viel Know-how verloren. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben so ganz alte Berater noch hier drin, die jetzt kurz vor der Rente stehen. Die haben noch 3, 4 Gewerke. Die haben Bodenleger, Estrichleger gelernt, das und das. Die kennen die Branche, die kennen die alten Böden, die kennen sich einfach aus und die gehen jetzt einfach weg, ohne dass ich meine KI trainiere und sage, hey, lass mir dein Know-how doch da, dass die KI wenigstens nicht stirbt und nicht weggeht, sondern ich kann mir dieses Know-how auch sichern im Unternehmen. Das kann ich mir da irgendwo reinbringen. Und es geht auch viel verloren, wenn wir da jetzt nicht viel Wissen digitalisieren.
Absolut. Ja. Man kann abschließend sagen und nur noch mal wiederholen, Thomas, was du auch gesagt hast, dass Abwarten, und Bert, du hast es ja auch gesagt, Abwarten ist keine Option. Ich habe in den vielen Jahren, wo du das angesprochen hast, Bert, viele Interviews in der Branche geführt mit verantwortlichen Leuten in der Industrie, im Großhandel, die geschäftsführende Gesellschafter waren, und bei all diesen Zukunftsthemen war häufig bei vielen immer, ich warte mal ab. Was passiert? Mal gucken, was passiert. Thomas, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, und wenn wir unsere heutige Podcast-Episode mal zusammenfassen, gerade was du gesagt hast, Thomas, kann man sagen, abwarten ist keine Option. vielleicht kann man es zusammenfassen, nicht mehr work harder, sondern work smarter, oder?
Jo, das kann ich nur unterstreichen, passt, stimmt. Jeder, der mich nochmal live sehen möchte, ich bin auch eingeladen auf der Domotex in Hannover im Januar und bin am 22. Januar da auf der Stage und bin dort auch als Speaker unterwegs. Also da freue ich mich.
Ich im Übrigen auch. Also insofern sehen wir uns da. Und eins kann ich dir jetzt schon versprechen, also zum Datengipfel lade ich dich ein. Denn wir sind aktuell seitens des GRF gerade dabei, unsere Mitglieder anzuschreiben und neue Gesprächsformate anzubieten. Einer davon ist eben auch nicht allgemein Digitalisierung, sondern die Zusammenarbeit im Thema E-Commerce und Digitalisierung zwischen Handel und Industrie in der Zweistufendistribution. Da gehört der Datengipfel, viel schöneres Wort, einfach dazu.
Vielen Dank, bin gern dabei. Danke für die Einladung.
Okay, Thomas, vielen Dank auch nochmal von mir, auch im Namen von Bernd, dass du unser sehr kompetenter Gesprächspartner warst heute beim Thema KI für die Branche. Und es ist ja selten so, dass man auch so eine Ausgangsthese dann auch nochmal so knackig und bündig auch am Ende eines Gespräches so bestätigt bekommt. Und ja, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie auch wieder bei uns waren und uns zugehört haben. Vielen Dank und die nächste Podcast-Folge vom Sanierungsfall kommt bestimmt. Bert, du hast
Jochen,
die abschließenden Worte.
Nee, Jochen, ich habe noch eine schöne Weisheit des Tages für dich. Auch für dich natürlich, Thomas, ist ja klar. Die ist mir gestern Abend untergekommen und ich fand sie halt so schön passend für auch unser heutiges Thema, wahrscheinlich für alles. Die heißt nämlich, ich kann leider nicht mehr sagen, von wem sie kommt, ich kann sie nur hier wiederholen. Die Bedeutung der Dinge sind nicht die Dinge selber, sondern die Bedeutung liegt in der Einstellung, wie wir diesen Dingen begegnen. Ja, also die Bedeutung liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass es KI gibt und jetzt ist KI das Thema, sondern die Bedeutung liegt daran, wie gehen wir eigentlich mit den Themen um, wie begegnen wir denen und wie können wir sie sozusagen für uns nutzen. Und das finde ich eigentlich, passt wahrscheinlich auf viele Dinge, aber auch auf dieses. Also nochmal vielen Dank an euch beide.
Danke für das Abschlusswort. Ich wusste gar nicht, dass auch ein Philosoph in dir steckt.
Aber
danke, ich freue mich aufs nächste Mal.
Macht's gut, alle. Tschüss.
Ja, vielen Dank.
Ciao, Thomas.
Danke. Ciao, ja, Bert. Danke. Tschüss, Jochen. Tschüss, Bert.
So, und am Ende jetzt noch einmal kurz der Sponsoring-Hinweis auf XPIM. Sie wollen Ihre digitale Sichtbarkeit im Handwerk erhöhen und haben keine Lust auf das sonst übliche Datenchaos. Dann schauen Sie sich XPIM an. Das ist die zentrale Stammdatenplattform des GRF für Hersteller und für Großhändler. Das Besondere, XPIM übersetzt Daten. Der Hersteller liefert sein eigenes Format und der Großhändler bekommt es vollautomatisch und maßgeschneidert für sein System ausgespielt. Das heißt, kein manuelles Anpassen mehr, dafür höchste Datenqualität und Versionierung. Verbinden Sie sich also jetzt mit dieser zukunftssicheren Infrastruktur. Mehr Infos unter xpim.de, also xpim.de. Das war Sanierungsfall, der B2B-Podcast vom GHF für die Renovierungs- und Sanierungsbranche. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie ihn gerne weiter und bewerten Sie ihn hier in der App. Und vergessen Sie nicht, auf den Abo-Knopf zu drücken, dann bekommen Sie immer Bescheid, wenn wir eine neue Folge veröffentlichen.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.